Viele Grüße.
Wir sind wieder da, die Dreierkette VWH, der neue Stern am Podcast-Himmel. Mit mir da, wie immer natürlich, ganz viel Kompetenz Hannes, wenig Kompetenz Brian.
Auch ein herzliches Willkommen.
Ja, von mir auch, schön wieder hier zu sein. Ja.
Wir melden uns wieder aus Berlin. Unglaublich, wir haben unfassbare Zahlen erreicht mit unserer Hörerschaft.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Also wir bewegen uns wirklich in Sphären. Wir dürfen uns jetzt leider aus vertraglichen Gründen mit unserer Produktionsfirma nicht darüber sprechen, wie viele Hörer wir tatsächlich hatten. Hörerinnen.
Hörerinnen.
Wir hatten tatsächlich relativ viele Hörerinnen auch.
Überraschenderweise.
Aber ich habe gehört, also der Durchschnitt der Hörerinnen vor allem, oder die Leute, die sich nicht mit Fußball beschäftigen, die haben ungefähr 2 Minuten gehört.
Ja.
Und diejenigen, die sich mit Fußball beschäftigen, länger.
Aber das würde ich so nicht sagen.
Das kriegen wir auch noch hin. So. Also ich meine, Ziel war natürlich, dass wir jetzt so halt diesen Podcast aufnehmen, weil wir ein bisschen quatschen wollen und weil wir eh immer über Fußball quatschen. Aber ich denke, wir schaffen es auch, Leute, die jetzt nicht so Fußball interessiert sind, sich ein bisschen für Fußball zu interessieren, weil wir einfach so relaxed und cool sind.
Hannes, wir reden nicht über Fußball, wir reden über Fussi.
Über Fussi, stimmt. Ich entschuldige mich bei der treuen Anhängerin für diesen Kommentar.
Nochmal liebe Grüße nach Süddeutschland. Genau, wir melden uns wieder live aus Berlin, also quasi fast live. Wir entschuldigen uns für die Verspätung. Normalerweise wollten wir eigentlich regelmäßig wöchentlich senden, aber eines unserer Mitglieder ist leider erkrankt. Das heißt, wir melden uns heute jetzt erst am Sonntag. Es tut uns leid, dass ihr so lange warten musstet. Ich weiß, ihr saßt am Freitagabend zittrig vor euren mobilen Endgeräten und wolltet unbedingt die neue Folge hören. Aber jetzt sind wir wieder da.
Warte ganz kurz dazu. Ich möchte mich natürlich als Social Media Beauftragter bei allen Fans und Faninnen bedanken. Für den ganzen Support, der uns erreicht hat über unseren Instagram-Channel. Das war echt. Also Leute, ihr
könnt euch nicht vorstellen. Wir stehen wirklich kurz davor, ein Social Media Hiwi einzustellen, weil Hannes einfach mit dem Workload nicht mehr hinterherkommt.
Genau. So, ich bin mit meinem Arbeitsgeber schon im Gespräch, ob ich eine 80% Stelle bekomme, weil ich einen Tag halt komplett unserem Insta-Channel widmen muss.
Es ist unglaublich. Also wir freuen uns über jeden unserer Follower und Followerinnen und Hörer und Hörerinnen. Wir haben viel Spaß. Freut uns auf jeden Fall, dass wir viele reingeschaltet haben. Wir haben viele wichtige und viele spannende Themen heute mitgebracht. Es ist viel passiert. Es war ein Bundesligaspieltag. Wir hatten Champions League, wir hatten Europa League, wir hatten Conference League. Auch noch ein Thema heute sein. Wir sind aber gerade quasi mitten im aktuellen Bundesligaspieltag auch. Wir schauen hier gerade tatsächlich live nebenher Union gegen Gladbach. Gladbach führt 1-0. Und später kommt noch das Spiel der Spiele. Niemand weiß, was passieren wird. Schalke gegen Freiburg. Schalke natürlich jetzt mit neuem Coach. Wir hoffen auf Aufwind.
Hashtag time to rise.
Time to rise. Time to rise.
Time to rise.
Ja, das werden jetzt natürlich die wenigsten verstehen. Hat nichts mit Reis zu tun. Wir werden auf jeden Fall auch noch über euer erstes Schalke-Erlebnis sprechen. Wir waren letztes Wochenende beim Auswärtsspiel von Schalke 04 bei der Hertha im Gästeblock bei den Schalke Ultras. Wir hatten ziemlich viel Spaß. Also wir alle
wurden fast verprügelt.
Ja, also Hannes hatte wenig Spaß.
Ich meine, wir reden noch darüber, aber ich habe gleich nach 5 Minuten im Block Bekanntschaft mit dem netten Schalke-Supporter gemacht.
Also Hannes wurde mit der Herzlichkeit eines Ruhrpottlers bekannt gemacht.
Ja, nee, nette Leute, Vorzeigebürger.
Ja. Ja, also wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Noah ist unsere kleine Faktenmaus, der recherchiert hier gerade noch ein paar Kleinigkeiten zusammen, weil er weigert sich unserem Credo, keinen journalistischen Anspruch zu haben. Noah möchte richtig.
Ja, aber Fakten da muss ich jetzt auch mal kurz auf die berechtigte Kritik eingehen, dass
wir
es gab nur Lob, 90% aber auf die berechtigte Kritik eingehen, dass wir in der letzten Woche dann doch oftmals einfach etwas daneben lagen. Und ich stehe dem auch dem Aussage nahe, dass wir nicht unbedingt journalistisch perfekt arbeiten müssen, aber wir dürfen nicht falsche Fakten nennen.
Aber ich finde,
das ist schon mal ein wichtiger.
Aber ich finde, das ist ja gerade das, was uns auch ausmacht. Wir haben hier Stammtischatmosphäre. Hier hat es wenig mit richtigen Fakten zu tun. Wir wollen wir wollen niemandem was Falsches erzählen, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen mit Halbwissen um uns werfen.
Genau. Also, Halbwissen, aber ich würde doch dann auch gerne auch meine Argumente mit Belegen
untermauern. Deshalb bist du ja unsere kleine Fakten aus. Du kannst hier nebenher schön recherchieren. Hannes, willst du noch was sagen?
Ich bin der Bob. Wenn wir die 3 Fragezeichen sind, dann bin ich Bob. Recherche und Archiv.
Wie hießen die anderen beiden nochmal?
Ja, Justus Jonas.
Walle meinte ja, einer von uns war ja krank. Ich war die letzten 4 Tage krank. Und ich habe mir wirklich ernsthaft überlegt, so auf Netflix, ob ich 3 Fragezeichen gucken soll. Aber es gibt es leider nicht auf Netflix und auf Amazon auch.
Da gab es doch nur einmal den Film, ne?
Ja, es gibt 2 Filme.
Es gab einen Film?
Es gibt 2 Filme, Bro.
Ich habe die immer nur auf Kassette angehört.
Ja, Kassette und Hörspiel, das war jetzt mein ersten CD-Player.
Wie auch immer.
Alle, die jetzt
ich finde, lange raus. Einen gewissen naja, eine gewisse Verbindung zu Fakten und zu Statistiken ist okay. immer sinnvoll. Stimmt, aber ja, das ist auch cool. Aber wir wissen ja auch seit der letzten Diskussion, dass Statistiken nicht immer alles sind, wie man bei Ballon d'Or gesehen hat oder vor allem bei der Kopie. Oder von Kopie ist.
Kopa.
Ja. Genau. Aber vielleicht mache ich dann mal die Überleitung, damit wir mal reinstarten heute. Denn
ja, wir haben jetzt 5 Minuten viel gelabert, genau. Wenig gesagt.
Ich kann mal gerne den Anfang machen, weil mir brennt schon ein Thema unter den Fingern.
Ja, Noah ging mir wirklich die ganze Woche auf den Sack,
Alter. Dass wir über das WhatsApp-Gruppe wird bombardiert. Es geht um den Spieler
der letzten
3 Wochen, der auch leider dem SC Freiburg Schaden hinzugefügt hat. Es geht um um Robert Lewandowski, es geht nicht um Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, nein, es geht um Erik-Maxim Choupo-Moting.
Das ist der Lewandowski Kameruns.
Der Lewandowski Kameruns, genau, der gerade in bestechender Form ist, wie man so sagen kann, ein Formhoch hat, der das Neuner-Problem in Deutschland lösen würde.
Das habe ich ja letzte Folge schon angesprochen, genau. So, wenn Choupo-Moting sich damals entschieden hätte, für Deutschland aufzutreten, hätten wir keine Neuner-Diskussion mehr.
Im Moment nicht, ne.
Aber nee, wie du meinst, der ist gerade in Spitzenform. Ich als Bayern-Supporter bin ja ultra happy, aber ich muss nur ganz kurz in die Runde werfen. Ich war nie anti-Choupo-Moting. Also ich finde, Choupo-Moting war immer ein idealer Lewandowski-Ersatz, weil er die Leistung dann gebracht hat, wenn er die bringen musste.
Er war eher der perfekte Sandro-Wagner-Nachfolger.
Genau, er war viel besser als Sandro Wagner, aber er wusste auch, was seine Rolle ist. So, er wusste, Lewandowski ist der beste Neuner der Welt zu der Zeit. Er ist einfach Nummer 2, Punkt. Er hat gespielt gegen Augsburg im 31. Spieltag, als sie schon Meister waren, oder im DFB-Pokal. Aber, ich glaube, 2021 war das, oder im Viertelfinale gegen PSG, war ja Lewandowski verletzt. Und Choupo-Moting hat in beiden Spielen Hin- und Rückspiel Tore gemacht.
Ich meine, die Frage, die ja uns beschäftigt heute, ist, glaube ich, muss Lewandowski doch in einem anderen Licht betrachtet werden, als er betrachtet wurde? Denn also die Frage, die mir sich stellt, ist, mit so einem Choupo-Moting, erstens braucht man immer so jemanden wie Lewandowski, der 40 Tore schießt überhaupt, und hätte Bayern eigentlich diese Pokale auch ohne ihn gewonnen? Und meine These ist jetzt, aber wir können ja direkt mal anfangen, ist, ich glaube ja. Ich glaube, ein Choupo-Moting reicht letztlich aus. In so einer Form zumindest. Und dementsprechend müssen wir Lewandowski, man sieht es auch in Barcelona, er schießt seine Tore, aber ist eben der Unterschied vielleicht, ist er überhaupt kein Big-Game-Player und Choupo-Moting?
Nee, ich meine...
Das finde ich jetzt auch irgendwie zu viel gestochen, nur weil Choupo-Moting mal jetzt irgendwie 4 gute Spiele gespielt hat, hier jetzt Lewandowski irgendwie seine Kompetenz als Big-Game-Player abzusprechen oder seinen Wert als einen der besten Stürmer der Welt abzusprechen, einfach Quark. Also jetzt...
Ja.
Das heißt, Choupo-Moting hat eine gute Form, aber mal ganz ehrlich, da kommt jetzt schon wieder gefährliches Halbwissen. Kein Faktenanspruch, aber ich behaupte es zu wissen, dass Choupo-Moting, bevor bei Bayern seinen Vertrag verlängert hat, letztes Jahr, in seiner ganzen Karriere noch nie einen Vertrag verlängert hat. Der ist immer ablösefrei gewechselt. Der ist ablösefrei von Mainz zu Schalke, der ist ablösefrei von Schalke zu Southampton.
Stoke City.
Ja. Ablösefrei von Stoke City zu PSG, ablösefrei von PSG zu Bayern.
Ganz kurz, bevor wir weiterreden, es gibt eine Person in der Fußballwelt, die ein crazy Lob verdient. Das ist der Spielermanager von Choupo-Moting.
Wie hat er das hingekommen? Der war zu schlecht für Schalke. Wir reden über Schalke 04, 18. Platz in der Bundesliga. Der war zu schlecht für Schalke, ist zu Stoke und von Stoke zu PSG. Was ist das für ein
Schritt? Man sieht genau, was eigentlich seine Aufgabe ist. Er ist im Prinzip der perfekte Backup.
Genau.
Er ist auf dem Platz und er schießt seine Tore. Ist aber nicht konstant wahrscheinlich genug, um eben die ganze Saison eben 30, 40 Tore zu schießen oder 20, 30 Tore, sagen wir mal. Und da ist er eben perfekt. Er ist eben, wie wir auch gesagt, ich weiß nicht, wer es von euch beiden jetzt gerade gesagt hat, der bessere Sandro Wagner. Er ist im Prinzip der bessere Sandro Wagner, der ist groß, er ist dann doch irgendwie, er ist einfach ein geiler Strafraumstörer. Er macht den Spielern Angst.
Er macht nicht, oh ja, Junge. Aber ich denke,
er ist auch ein Arbeiter, also der wirft sich halt auch mal in den Dreck.
Es ist auch crazy, dass wir gerade so darüber sprechen, denn wie Walle gerade meinte, Choupo hatte jetzt 4 gute Spiele.
Ja, ja.
Er macht seine Aufgabe eigentlich immer ganz souverän.
Ja, der Hype nervt mich auch ein bisschen.
Er hat dem Bayern-Spiel tatsächlich in den letzten... Also wir haben ja vor Freiburg, ne, das war ja das 5-0, wo er gespielt hat das erste Mal von Anfang an. Ja. Da hat Bayern ja...
gekriselt, so ein bisschen. Für Bayern-Verhältnisse
gekriselt. Choupo kam auf den Platz und dann war die Krise beendet erstmal, sage ich jetzt mal. Die haben 6-2 gewonnen jetzt gestern.
Ja, okay.
In der Champions League souverän weitergekommen, 3-0 gegen Barcelona, auch da wieder
schon. Ja, aber Barcelona ist auch so gut wie Schalke.
Naja, aber souverän ist souverän.
So, nur, dass wir kein Gavi haben.
Genau, Gavi.
Der Gavi Schalke ist Max Meyer.
Max Meyer, ich weiß nicht, wo die Statistik kam, aber vor 2 oder 3 Tagen...
Wieder kein journalistischer Anspruch.
Kein journalistischer Anspruch, aber Max Meyer ist gerade der deutsche Spieler mit den meisten... Oder der vierte deutsche Spieler mit dem... Der Spieler... Irgendwas. Der hat viele Tore geschossen. Dieses Saison-Punkt. Ja, ja, der hat sieben Torbeteiligungen oder so. Keine Ahnung, wo der spielt, aber der hat gerade 7 Torbeteiligungen. Irgendwo.
Hä, der spielt doch bei Köln.
Nee, warte.
Der ist nicht mehr bei Crystal Palace. Nein, egal. Ich finde diesen Hype irgendwo Quatsch von Choupo-Moting, weil ganz ehrlich, das ist genau der gleiche Hype, den wir Anfang der Saison mit Mané hatten. Mané hat 4 gute Spiele gemacht und Bayern dachte sich, oh Gott, wir haben ja den neuen Riesen-Welttransfer gemacht und whatever und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, der Hype ist auch wieder vorbei. Jetzt bei Choupo-Moting machen alle genau das Gleiche. 4 gute Spiele, alle drehen ja, durch.
Aber
chill doch mal. Also lass ihm jetzt mal den Lauf, ja. Der Typ ist 4 halt. 33, 32?
Choupo. Also Choupo ist kein Talent mehr. Also
ja, nein, aber ich finde das Interessante jetzt im Vergleich zu Mané ist ja,
ich finde, den vergleicht man jetzt nicht mehr mit Lewandowski.
Also naja, aber er nimmt eben, also der Witz ist ja, dass Bayern Mané verpflichtet hat als Lewandowski-Nachfolger,
ja.
Gemerkt hat, er kann das gar nicht, weil er nicht ein klassischer Neuner ist und auch nicht diese Toranzahl. Also er ist ein anderer Spieler, ja, auch in einem anderen System, in Liverpool auch gespielt.
Ja.
Und jetzt haben wir mit Choupo-Moting jemand, der praktisch auf die Lewandowski-Rolle geht und dem Bayern-Spiel eigentlich das gebracht hat, was Mané bringen sollte und es nicht gebracht hat.
Meinst du,
und ich glaube deswegen, sorry.
Ja, deswegen, Mané hat es gebracht halt für 4 Spiele.
Ja, aber...
Er war aber nicht so glänzend. Also Mané, wie gesagt, ich bin Bayern-Fan.
Ich finde, das Interessante ist jetzt doch die Frage, ob Bayern mit dem System Choupo als Neuner, eben wie wir auch in Deutschland ja wollen und brauchen, so jemand wie Haaland, der ja auch da strahlt vorne, dieses System, ob der irgendwie zu Bayern da den Draht noch findet, auch über die Saison hinaus, also mehr als nur 4 Spiele gut spielt.
Ja. Also ich meine, es ist auch wichtig zu sehen, das hast du auch gerade angesprochen, als Bayern Mané geholt hat als Lewandowski-Ersatz, hatten die wahrscheinlich schon gedacht, die können jetzt nicht in demselben System weiterspielen, aber mit Choupo halt schon. Und ich denke, deswegen sind sie gerade erfolgreich. Weil sie wieder auf dieses System geswitcht haben, mit einem klassischen Neuner vorne, der halt die Buden macht. Und Bayern hat ja versucht, die ganze Zeit mit Müller als falscher Neuner, Müller rechts außen, Mané als falscher Neuner, bla bla. Und es klappt bei Bayern irgendwie nicht.
Ja, das musste man schon sagen, Mané ist einfach kein Lewandowski-Ersatz, weil es halt einfach ein ganz anderer Spielertypen. Das hat so ganz funktioniert das nicht. Aber ich habe jetzt noch einen interessanten Punkt eigentlich direkt anschließend mit einem Thema.
Also warte, sorry. Max Meyer spielt bei Luzern in der Super League in der Schweiz.
Ein Weltklasse-Spieler. Aber ich muss jetzt leider unsere Kategorie Player of the Week, wo jeder von uns einmal in der Woche einen Spieler mitbringt, den er einfach vorstellen möchte. Da muss ich jetzt leider schon vorgreifen, weil mein Player of the Week diese Woche war Max fucking Meyer, weil ich nicht wusste, wo er gespielt hat. Und er war mal, Zitat seines Beraters, ein Weltklasse-Spieler, gehört zu einem Weltklasse-Verein. Er war Vizemeister mit Schalke, war ihm nicht gut genug. Ist er zu dem Premier League Top-Verein Crystal Palace gegangen und jetzt anscheinend zu Luzern. Also nur das mal vorausgegriffen, eure Play of the Week hören wir später noch, hat jetzt gerade nur so gut reingepasst. Was ich eigentlich jetzt gerade noch zu dem eigentlichen Thema sagen wollte, ist, muss Bayern aktiv werden im Wintertransfermarkt und noch einen richtigen Stürmer holen?
Das ist jetzt die interessante Frage, weil das war vor 4 Wochen die Diskussion in Bayern und jetzt ist es sie nicht mehr, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also ich glaube, es ist nicht mehr so dringend.
Ich denke, nein. Also ich würde sagen, Bayern muss sich in diesem Wintertransfer und auch im nächsten Sommertransfer nicht auf die Suche nach einem Top-9er machen. Harry Kane ist immer wieder im Gespräch. Ich mag Harry Kane als Spieler nicht. Ich bin echt nicht hier auf diesem Harry Kane-Fanbus niemals aufgestiegen und ich denke, mit Choupo-Moting, der da vorne die Buden macht, sind wir gerade
vielleicht gut bedient. Ist die Mischung aus eben, okay, wir haben nicht diesen richtigen Neuner, sondern lassen mit Mané und Müller und whatever und Musiala irgendwie das Ganze lösen. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir einen richtigen Neuner anwechseln mit Choupo-Moting. Und in 2-3 Jahren oder in 2 Jahren hast du dann eben Tell.
Stimmt.
Der dann wieder als richtiger Neuner fungieren kann. Und wenn der richtig einschlägt, dann hat man da eigentlich die Lösung ja schon gefunden.
Ja.
Deshalb muss man vielleicht eigentlich gar nicht so ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, altgedienten Neuner holen.
Ich denke, um die 2 Fragen zu beantworten, Noah, du hast ja am Anfang auch eine Frage gestellt, die wir gar nicht beantwortet haben, ob denn Bayern die ganzen Trophäen ohne Lewandowski auch gewonnen hätte, können wir jetzt nicht wissen. So, natürlich hat Lewandowski zu vielen was beigetragen, aber mit einem Choupo in so einer Form hätten sie wahrscheinlich auch mit Choupo als Neuner die ganzen Trophäen geholt. Um auf deine Frage zu antworten, Walle, ich denke, Bayern muss sich die nächsten 2-3 Transfermärkte, sowohl Winter auch als Sommer, nicht um den Neuner kümmern, weil, wie du gesagt hast, die haben verschiedene Systeme. Das System ohne klassischen Neuner hat nicht so ganz geklappt diese Saison, aber kann ja sein, dass es auch irgendwann mal noch was wird. Ich meine, im ersten Spieltag haben die auch ohne klassischen Neuner gespielt und haben Frankfurt 5-0 massakriert. So, es geht auch
ohne. Als Abschluss noch eine Frage, die mich interessiert. Glaubt ihr, dass Choupo 20 Tore schießt?
Die Saison?
Ja. Also ich sage Torschützenkönig.
Bundesliga oder Saison?
Bundesliga Torschützenkönig, ja oder nein?
Choupo, nein.
Nein?
Nein. Nein.
Ich sag ja.
Du bist Choupo mit Torschützen, okay?
Ich sag, wer sonst?
Das ist
außer Füllkrug.
Füllkrug.
Ja, Füllkrug. Aber
Aber ich glaube, wir haben dieses Jahr nicht diesen Überstürmer, der die 20 Tore schießen wird, aber ich glaube auch nicht, dass Chupo am Ende des Tages der ist.
Kein Hundelaber.
Ich sag's das einfach mal.
Kein Hundelaber.
Kein Hundelaber.
Ja, klar, nee, aber ich sage jetzt einfach mal, wenn der in der Form bleibt, dich nicht verletzt.
Willst du wetten?
Ich wette jetzt nicht hier, das ist einfach, wir am Ende hier das Thema, stellen wir eine Frage, ja, ja, nein.
Stellen wir eine Frage in den Raum.
Okay. Nein, ich sag Chupo wird nicht Torschütze.
Ich sag ja. Nein. Okay. Wir können ja sehen.
Ja, schauen wir mal.
Okay. Gehen wir über zum nächsten Thema. Wir haben noch andere Themen mitgebracht, auch aus dem Bereich internationaler Fußball und WM, also Nationalmannschaft. Da wir jetzt aber gerade so schön im Bereich der Bundesliga sind, wollte ich jetzt, wie eben vorher schon kurz angesprochen wurde, über euer Erlebnis sprechen im Gästeblock von Schalke 04. Ich möchte nicht über Schalke sprechen oder deren Fußball. Ich möchte einfach nur hören, wie es ist, als fremder Fan in einer fremden Kurve quasi zu stehen.
Und mit fremden Songs zu singen,
muss man sagen. Und mit fremden Gesängen und Ähnlichem. Also, wie war's? Also, ich kann sagen, ich bin Schalke-Fan, ich bin es schon gewohnt. Ich war öfter schon im Gästeblock, ich war öfter schon in der Nordkurve. Hat Spaß gemacht, wie immer. Man hat immer seine komischen Gestalten um sich rum. Aber es ist dann doch immer ganz witzig. Ich mag das einfach, gemeinsam, keine Ahnung, die Mannschaft anzufeuern und Ähnliches. Aber wie waren denn jetzt eigentlich eure Erfahrungen?
Ich würde nur als erstes sprechen lassen, denn für mich war es ja die erste Gästeblock-Erfahrung generell in meinem Leben und in Europa. Also ich meine, ich war in Lateinamerika als kleines Kind ab und zu mal im Stadion, aber meistens halt in dem Block von meiner Mannschaft. Und das war meine erste Erfahrung im Gästeblock. Deswegen nur, fangen wir an, denn ich hole dann ein bisschen weiter aus.
Ja, also ich habe am Anfang... Also ich meine, ich war jetzt schon oft in der Kurve in Freiburg im Stadion und auch auswärts, ne? Auch im Olympiastadion im Finale. Und,
aber so, man muss auch dazu sagen, für all die nicht so ganz fußballaffinen Zuhörer und Zuhörerinnen, man kann jetzt die Freiburg-Fans und die Schalke-Fans nicht zwingend vergleichen.
Nee, will ich jetzt auch hier gar nicht vergleichen.
Nur also das ist Gefühl, schon, Kurve, ist schon andere, das Gefühl, anderer Schlag. Ja, ich wollte nur damit die so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, dass man deinen Vergleich vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist ein bisschen ein anderer Schlag, Mensch.
Das Gefühl Kurve an sich kenne ich und war auch dementsprechend jetzt nicht so krass geflasht. War ja auch auswärts. Was ich tatsächlich cool und nice fand, ist, dass die da waren einfach viele da. Es war voll, die Leute waren richtig powered, die waren richtig dabei. Dementsprechend fand ich es auch sehr cool. Ich habe tatsächlich damit gefremdelt für Schalke.
haben wir den nicht angesehen.
Nee, das müssen wir ganz kurz sagen. Noah war Schalke-Fan Number One an dem Tag.
Dass Noah nicht einen anderen Schalke-Fan angeschrien hat, jetzt mach doch mal richtig mit, Jeno.
Also nach zweimal kannte er alle Fangesänge auswendig. So. Noah war dabei.
Die Songs kennt man ja ein bisschen.
So. Ja, das stimmt.
Aber ich, also klar, ich war in dem Moment schon dann, also ich versuche dann schon irgendwie, sonst ist man ja nicht in der Kurve auch. Aber wie gesagt, ein bisschen gefremdet hat man schon und trotzdem war es, finde ich, sehr cool und das Olympiastadion ist immer ein Besuch wert, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Und,
aber eigentlich auch scheiße, finde ich.
Für also Gäste. Ja, es ist scheiße, aber es ist trotzdem ein fucking geiles
Stadion. Das Olympiastadion ist als Stadion geil, klar, so als Fußballfans kotzen ein paar.
Das ist ein gutes Leichtathletikstadion.
Genau, über diese blaue Tatanbahn kotzen viele, aber bloß
schönes Stadion.
Es ist ein cooles Stadion, so wenn du da stehst, Bro, es ist schon ein imposantes Stadion. Ich war mal in Sinsheim bei Hoffenheim im Stadion, Junge, das ist ein Kackstadion, so ist nicht geil. Das
ist kein gutes Fußballstadion, wenn man einfach.
Ja, das ist ja klar.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach 30 bis 40 Meter weiter weg vom Spielgeschehen als in allen anderen.
Aber an der Stelle Props an die Ostkurve von Hertha BSC. Aber die machen Stimmung ohne Ende. Also das muss man echt gestehen. So Props, so man macht sich über diesen Big City Club lustig, aber Bro, die machen echt stabile Stimmung.
Ja,
Hertha-Fans und Ultras.
Da muss ich jetzt aber auch nochmal eine Lanze brechen für Schalke. Also wir haben jetzt nicht die genauen Zahlen der Gästefans da, aber wir haben auf jeden Fall die Zahl, dass knapp 20.000 Zuschauer mehr im Stadion waren bei Hertha Schalke im Vergleich zu Hertha Freiburg.
Und Hertha Leverkusen.
Und Hertha Leverkusen sowieso. Also
ja. Und das ist wirklich interessant.
Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, so wisst ihr noch, also der Gästeblock ging ja bei Schalke über zwei Ränge.
Ja, bei Freiburg nur über einen.
Bei Freiburg auch nur über einen Rang, bei Leverkusen auch nur über einen Rang. Und das finde ich auch geil bei Schalke. Das ist wirklich Sonntag 17.30 Uhr, Junge, du bist 17. spielst gegen Hertha BSC. Und die da fahren wirklich Tausende, fahren da nach Berlin und geben sich diese Scheiße. Und du verlierst 2-1. Und
die Mannschaft kommt nicht mal dazu.
Doch nochmal auf Schalke zu kommen. Du verlierst 2-1, hast zwar gut gespielt, feuerst die Mannschaft trotzdem an. Du weißt, okay, wir sind jetzt sogar 18. weil Bochum am gleichen Tag gewonnen hat, überraschend gegen Union. Feuerst die Mannschaft danach trotzdem nochmal an, applaudierst den, sprichst ihm Mut zu und die Mannschaft kommt nicht über die Werbebande zu den Fans.
Ja, das war low.
Das war eine richtige Enttäuschung und da hat man auch der Block... der hat darauf reagiert.
Also aber richtig, also korrekt. Nee, also ich wollte kurz, bevor ich über meine Erfahrungen da in der Nordkurve spreche, noch sagen, so...
Nicht Nordkurve, Gästeblock.
Nicht Nordkurve.
Nee, Nordkurve ist auf Schalke.
Okay, sorry. Also falls ein Schalke-Fan zuhört, hau mich hier bitte nicht in die Fresse. Eli. Eli, nee, die Mannschaft hat die Fans nicht verdient. So, ist ein krasser Kommentar, aber es war echt schade. Nee, jetzt über mein Erleben. So, erstens, das Auffallendste war ja zuerst, wir waren ja, schon, also Walle und ich waren schon, wir waren schon viermal im Stadion.
Ja.
Ja, mit Noah waren wir jetzt auch schon dreimal im Stadion. Die Security-Maßnahmen waren ja übertrieben.
Ja, das ist krass.
Also das war echt krass.
Das war crazy, weil wir gehen tatsächlich immer durch den gleichen Eingang rein und normalerweise kann man sich dann vor dem Stadion einfach frei bewegen und wir wurden dieses Mal wirklich systematisch von erstmal sich viel mehr Polizeipräsenz.
Ja. Und die haben uns diesmal richtig abgetastet, so beim Reingehen, so die letzten Male.
Wir wurden erstmal gezielt in einen speziellen Eingang geführt und wir konnten uns dann nicht frei bewegen. Es war alles abgezäunt, überall standen vollmontierte Polizisten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, dass es ein riskanteres Spiel ist. Wir haben gerade auch gesagt, 20.000 Zuschauer mehr im Stadion. Es ist ein riskanteres Spiel als gegen Leverkusen oder Freiburg. Aber ich fand trotzdem, es wäre einfach eine friedlichere Stimmung, wenn diese Maßnahmen, diese überzogenen Maßnahmen einfach nicht da gewesen wären. Ich hab mich einfach als Gästefan unwillkommen gefühlt. Ich habe mich nicht so gefühlt, okay, ich werde jetzt hier willkommen geheißen. Man freut sich, dass auch Gästefans da sind. Das hört sich jetzt dumm an, aber ich finde ganz ehrlich...
Ja, ich meine, du sprichst auch ein bisschen als Schalke-Fan gerade.
Ja, aber es ist doch scheiße. Also wäre ganz ehrlich, ich glaube auch, dass es dient nicht der Deeskalation, wenn übertriebene Sicherheitsmaßnahmen... Ja,
aber an der Stelle auch Props an die Schalke-Fans.
Ja gut, ja, sie haben sich... Das ist genau,
natürlich scheiße. Gratuliere an die Schalke-Fans. So, ihr seid die einzigen Auswärtsfans, seitdem wir hier in Berlin sind, die es geschafft haben, in den Kicker zu kommen, weil ihr euch gegenseitig gekloppt
habt. Ja, das ist jetzt dumm, wenn ich hier gerade...
Krass, ne?
Ja. Ich verteidige... Ich hatte jetzt gerade ein Credo gegen die Sicherheitsmaßnahmen. Natürlich haben sich die Schalke-Fans im Block gegenseitig verkloppt nach dem Spiel. Ja, aber ich glaube...
Sogar eben, Mama Soltner hat angerufen, weil sie sich Sorgen gemacht hat.
Ja, nee, es war ein bisschen unnötig, Schalke, Leute. Also ihr hört uns nicht zu, aber trotzdem so... aber nee, zu meiner Erfahrung. So, wie gerade angesprochen wurde, ich habe gleich Bekanntschaft mit einem sehr netten Herrn gemacht. Ich habe nämlich versucht, so ich habe jetzt mitbekommen, so das macht man nicht, das gehört sich nicht.
Hannes war eben nicht genau mit den Ultra-Regeln vertraut.
Ich habe zwei Bilder gemacht. Und war dabei, ein Video zu machen von der sehr, sehr coolen Schalke-Fahne, die halt vor uns war. Und ich dachte, hey, cooles Ding, das will ich halt vielleicht in 5 oder 10 Jahren mir nochmal anschauen.
Deswegen oder auf Instagram posten.
und das Video habe ich noch. Man merkt dann, wie so ein halt Schalke-Anhänger von links angelaufen kommt, über alles steigt und mich dann halt sehr ernst fragt, ob ich denn zum Bilder machen hier bin oder um den FC Schalke zu supporten. Ich dachte mir kurz so 2 Sekunden, ob ich auch funny machen soll und sagen, ja, ich bin hier zum Bilder machen
da. Ich weiß nicht, ob er so witzig gefunden hätte.
Nee, null. Also der war echt überhaupt nicht so witzig drauf, aber dann habe ich auch gleich gesagt, nee, ich bin hier, um Schalke zu supporten. Und die nächsten 10 Minuten ging es mir schon nicht so gut.
Ja, man hat alles auch angesehen, hat sich nicht so wohl gefühlt.
Aber nee, überhaupt nicht. Und der Fan neben mir rechts, der war eigentlich super, super cool.
Ja, das haben wir voll mitgenommen.
Voll mitgenommen, ja. Wir waren bei jedem Mal Hopsen dabei und... Aber ja.
Ich muss auch dazu sagen, dass wir ja um uns rum eigentlich gar nicht so viele Leute hatten. Also vorne, vor uns stand ja niemand.
Ja, wir waren relativ frei. Obwohl wir weit unten
standen. Wir waren sehr weit unten, aber seitlich.
Ich fand es jetzt, wenn man wirklich in dem Block steht, dann ist es wirklich eng und laut und auch, also das ist nochmal
ganz angenehm dafür.
Genau.
Wir haben nur wenig gesehen.
Ich muss sagen, so mein allerliebstes Fußballgesang ist Asoziale Schalke.
Ja, das ist schon
Junge, ich habe das 2 Tage später noch im Büro gesungen.
Ja.
Ich bin kein Schalke-Fan. Ich feiere die Art und Weise, wie Schalke Fußball spielt, nicht. Ich glaube, niemand auf der Welt feiert das.
Ja, aber geil, wenn wir verlieren.
So 2 Tage später, ich weiß, was im Aufzug ist.
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, heißt
es. Ja, genau. Ja.
Wir sind von und darauf 1 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, der spricht mir immer rein, der Noah.
Ja. Noah ist unsere Faktenmaus und der immer gerne unterbricht.
Ja. Ich weiß, aus dem Aufzug habe ich immer noch gesungen, so... Ja, nee, aber
also es war abschließend gesagt, es war eine wilde Erfahrung.
Cooles Erlebnis, muss ich echt gestehen, ja. Aber ob ich das jetzt
nochmal mache... Muss nicht nochmal sein.
Ja.
Nee.
Wäre mal cool, wenn ich bei einem Schalke-Spiel dabei bin, wo Schalke gewinnt.
Ja, das hast du noch nicht hinbekommen.
Ja, hinbekommen, ja.
Du, ich auch nicht so oft. Und ich war das Öfteren im Stadion.
Ja. Nee, aber war ein cooles Erlebnis und auf jeden Fall muss man mal... Ich denke, wenn du so ein richtiger Fußballfan bist, musst du mal auf jeden Fall in der Kurve gewesen sein und die Schalke-Kurve ist jetzt auch ein bisschen spezieller als die anderen.
Witzig. Ja. Ja, also ich wollte das Thema eigentlich auch nur ansprechen, weil es mich interessiert hat, natürlich persönlich jetzt. Andererseits natürlich auch, weil es jetzt nicht so ein fußballtrockenes Thema ist, sondern das ist natürlich auch für unsere Entertainment-ZuhörerInnen natürlich auch ganz geil, wenn sie mal ein bisschen was anderes hören. Das ist bestimmt für die auch interessant, habe ich mir jetzt
safe gedacht. Safe. So. Ja, wir haben bei uns im Büro jeden Dienstag machen wir auch so ein bisschen, berichten die Leute, was sie am Wochenende gemacht haben.
Stuhlkreis. Hannes an seiner Arbeitsstelle sitzen erwachsene Männer im Stuhlkreis, genau, und werfen sich in so einen Sprechball zu. Und immer wenn der Ball bei dir ist, darfst du erzählen, was du am Wochenende gemacht,
genau, hast. Also bei mir im Büro denken eher, ich bin absoluter Prol, der nur Bier trinkt und Fußball schaut, was
kommen sie eigentlich drauf?
Zu 80% auch stimmt. Aber nee, denn ich weiß noch, es war ganz witzig, so eine Mitarbeiterin hat gemeint, sie war irgendwie im Zug mit Union-Fans, und die waren auch nicht so cool. Dann habe ich gesagt, so ja, ich kann es noch ein bisschen toppen. Ich war in der Nordkurve. Nee, sorry. Ich war im Gästeblock
von Schalke. Ich glaube nicht, was du da redest.
Ja, schlimm, schlimm, sorry.
Also, cooles Thema. Ja, doch, hat mir Spaß gemacht, war witzig. Nächstes Mal dann bei Freiburg. Bei Bayern nichts, tut mir leid. Also dann.
Ich bin nächste Woche im Stadion bei Bayern. Stimmt, ja. Aber im Oberring mit meinem Papa und meinem
Bruder. Wieder bei der Hertha.
Wieder bei der Hertha.
Ahoi.
Ahoi.
Also wir wären natürlich Union.
Ich würde echt sagen, so die Hertha, seitdem wir da sind, machen die mehr Umsatz. An der Stelle auch, falls jemand Kontakte zum Hertha-Stadion Essen hat, was für scheiß Essen.
Das ist unglaublich.
Es ist übertrieben teuer und so schlecht.
Also das ist mit das schlechteste Stadionessen, das ich je hatte.
Ja, und das Bier ist übertrieben teuer.
Sorry, naja, gutes Thema. War schön, mit euch drüber zu quatschen. Weiter geht's. Wir haben die Problematik, dass wir haben keine Wade der Nation, wir haben jetzt eine Schulter der Nation. Habe ich es richtig verstanden?
Ja.
Manuel Neuer, Korn Neuer.
Junge.
Korn Neuer hat sich verletzt.
Halt auf die Fresse.
Vielleicht heißt es dadurch für Neuer Korn Katar. Also kein Katar für alle Nicht-Bayern unter uns.
Bist du funny? ich meine, er war jetzt die letzten 3 Spiele nicht dabei oder 4 Spiele sogar.
Aber natürlich überragend vertreten durch Ulle.
Ja, aber es sieht echt ein bisschen danach aus, dass es knapp sein könnte. Ich meine, wir reden darüber, so Katar ist am 18. November Anpfiff. Oder nee, 20. November ist Anpfiff. Am 10.
Spiel.
Ecuador gegen Katar. Woo! Aber ja, es könnte knapp werden von Neuer. Und ich meine, wir kümmern uns darum, wer könnte ihn denn ehrenwürdig vertreten?
Genau, unser Thema jetzt an dieser Stelle ist Manuel Neuer nicht einsatzfähig. Wer springt ein?
Ich meine, die Frage, es steht ja zwischen Trapp und Festigen.
Und ich glaube, da Zieler.
Roman Weidenfeller, Schüssel.
Oder Baumann.
Alles auf Trapp nie.
Also ich finde ja, Loris Karius ist ja auch immer ein Name, den man auf dem Zettel hat.
Maschine, der war im Gym, Bro, das sieht echt top aus.
Das ist ein Big Game Player.
Tim Wiese.
Abgespeichert. Oh,
Tim Wiese.
The Machine.
Auch ein wichtiges Thema, mal.
Warum nominieren wir nicht The Machine?
Warum ist Wiese ein wichtiges Thema?
Ja, weil der doch mit Rechten jetzt chillt.
Und so. Oh, echt? Ja. Wusste ich nicht.
Wir sind kein politischer Podcast.
Nee, wir sind nur rechts.
Naja, wir verurteilen Neonazismus aufs Schärfste.
Ja.
Und distanzieren uns. Nee, also ich meine, die Frage ist ja zwischen Trapp und Ter Stegen.
Ja.
Und ich finde, beide haben ihre Berechtigung über die Jahre auch durchaus erspielt.
Beides auch unfassbar hübsche Männer.
Nur mal beides kurz. Unfassbar. Und beide können Spanisch.
Echt?
Ja. Trapp hat eine spanische Freundin.
Trapp hat eine brasilianische Freundin.
Aber er kann Spanisch.
Der spricht Portugiesisch, der Bre. Er kann wahrscheinlich Spanisch, aber sie ist
Französisch. Naja,
abgesehen davon sind beide super toll.
Jetzt vielleicht das Thema, aber warum ist das Ding sieht nicht gut aus,
Bruder? Ja, Elgato.
Na, was? Nein. Also,
Guck dir den Mann mal an.
Wenn Trapp Brite wäre, wäre der nächste James Bond.
Trapp ist, oh, das stimmt. Also, wirklich. Der könnte wirklich James Bond.
Ja, Alter, sieht crazy. Schon stark aus.
Also, Trapp ist einfach ein klasse schöner Mann, aber Ter Stegen, finde ich, der sieht schnell aus.
Der war in der Türkei.
Ter Stegen?
Ja, ja.
Ach, du meinst mit der Frisur?
Ja, ja, das merkt man.
Das hast ja einige geben in der Fußballbranche. Wir sind ein bisschen vom Thema.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, abgesehen jetzt davon, den Frisuren, vom Äußerlichen, ist es wirklich, finde ich, eine spannende Frage, weil ich finde, für beide Cases kann man stark argumentieren. Auf der einen Seite, gerade zum Einleitung, eben Ter Stegen bei Barcelona, jahrelanger Stammkeeper, Champions-League-Sieger, spanischer Meister.
Hat jetzt gerade einen Rekord.
Nicht jetzt diese Saison, aber
insgesamt. Ja, ich habe mir gerade, wann hat er mit
Barcelona? 2015.
2015.
Und unangefochtener Nummer 1, ne? Das ist irgendwie klar. Auch Barca eigentlich, abgesehen von der Champions League, eine gute Saison bisher hingelegt. Platz 1 oder 2 eben gewesen, je nachdem.
Ja.
Durchgehend auch gut wenig Gegentore bekommen.
Und wie gesagt, jetzt gerade hat er einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist der erste Torwart in der spanischen Liga, der nach 12 Spieltagen so wenig Tore kassiert
hat. Genau, eben. Also auf jeden Fall in Topform. Und klar, das liegt natürlich auch immer an den Umständen des Teams. Und bei Trapp kann man, glaube ich, auch sagen, ich meine, Europa-League-Sieger mit einer der prägnantesten Paraden, die es jemals gab wahrscheinlich. Also zumindest in diesem Zeitpunkt und diesem Zeitpunkt des Spiels. Und ich glaube, psychologisch auch enorm wichtig gewesen, dass er den hält. Und natürlich auch die Eintracht gerade auf Champions-League-Kurs, mehr oder weniger, in der Champions League und auch in der Bundesliga. Und ich glaube, das liegt auch zum großen Teil an so einem Spieler, der jetzt auch wieder verlängert hat bei der Einheit. Also beide auch, würde ich sagen, persönlich auch starke Keeper, die Rückhalt bieten können. Ich persönlich jetzt, vielleicht kann ich damit anfangen, stehe, glaube ich, mehr auf dieser Seite von Kevin Trapp, einfach weil er irgendwie diese Aura des Big Game Players auch hat, finde ich, eben im Europa League Finale brutal gut gehalten hat, auch Elfmeter gehalten hat und, finde ich, jetzt auch mal die Chance bekommen dürfte. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch Ter Stegen, immer ja die jahrelange Nummer 1 in Spe war, aber jetzt wieder nicht drankommen dürfte.
Okay.
Also ich weiß auch nicht.
Ich möchte gerade nur einsteigen mit dem Argument, weil er es jetzt verdient hat. Ich habe da eine sehr eindeutige Meinung dazu. Ich würde auf jeden Fall Ter Stegen nehmen, weil einfach viel mehr, also einfach mehr Erfahrung in der Nationalmannschaft, und ich finde auch einfach von der Form her konstanter gut. Also konstanter gut. Ja. Als Trapp, ihr wisst, was ich
meine. Über die Jahre war er besser.
Über die Jahre gesehen einfach konstant besser.
Ja.
Und nur weil Trapp jetzt vielleicht die letzten anderthalb Jahre mal eine gute Form hat, ich meine, es hat Gründe, dass er nicht bei PSG sich durchsetzen konnte langfristig. Ich würde Ter Stegen mitnehmen, hauptsächlich einfach, weil er sich verdient hat. Also du hast
Platz 1. Ja? Ja, Trapp und Ter Stegen kommen so oder so mit.
Nee, als Nummer 1.
Genau, okay.
Als Nummer 1, weil er hat sich einfach am meisten verdient jetzt. Also der war ja, das war damals 2018 ja schon eine Frechheit, dass Neuer auf einmal im Tor stand, der ja die ganze Saison kein Spiel gemacht hat bei Bayern.
Er war der Captain damals.
Ja, und das ist aber lächerlich. Ter Stegen hat eine überragende Saison gespielt, der hätte sich rein faktisch von der Leistung einfach verdient gehabt, und er hat sich jetzt auch einfach verdient, weil er war nie großartig schlechter als Neuer. Nur Neuer war halt einfach der Torhüter der Welt, und deshalb hat Ter Stegen nicht gespielt. Deshalb sage ich, er hat sich jetzt verdient. Für mich eigentlich eine ziemlich klare Angelegenheit. Kevin Trapp ist ein guter Torwart, aber nicht die Nummer 1.
In meinen Augen wäre keine von beiden eine falsche Entscheidung. Ich denke, wenn Trapp oder Ter Stegen im Tor steht, das können alle Fußballfans und Faninnen verstehen.
Ich weiß nicht, ob meine Fans gendert.
Nee, glaube ich auch nicht.
Fanende.
Englisches Wort.
Supportende. Ja, Fans. Also ich denke, es wäre auf jeden Fall für uns alle verständlich, wenn entweder Trapp oder Ter Stegen im Tor steht. Ich denke, ein Argument, was noch ein bisschen Gültigkeit besitzt, ist die Tatsache, dass Kevin Trapp bei einer deutschen Mannschaft spielt. Und deswegen Trapp vielleicht ein Hauch vorne steht.
Ja, aber nach der Meinung sollte ja immer Goretzka vor Gündogan spielen.
So. Ja, aber ich finde,
ich denke, so, bei Torwart ist es echt schwierig. Ich denke, 2006 haben...
Wo ist jetzt der Unterschied, ob man jetzt bei Frankfurt oder bei Barcelona spielt?
Frankfurt ist geiler.
Na, ich glaube, da
ist doch, es... Brian von letzter Woche zu zitieren, Barcelona hat mehr Glamour.
ich denke ernsthaft, das ist ein Argument, der auch vom Trainerstab in Betracht gezogen wird. Die Tatsache, dass Kevin Trapp bei einer deutschen Mannschaft spielt.
Aber das muss ich jetzt mal entkräften, weil ich finde, in dem Fall, Ter Stegen hat ja die letzten Nationalspiele gespielt. Da war er die Nummer 1. Ne?
Und stark
gespielt. Deshalb, ich glaube, letztlich, also realistisch betrachtet, ist Ter Stegen die Nummer 1, wenn Neuer ausfällt. Und selbst wenn Neuer am letzten Tag fit wird, wenn Neuer spielt. Also
ja,
das ist, glaube ich, gar keine Frage. Das ist auch problematisch, aber das wird passieren.
Das ist irgendwie auch so eine traurige Tatsache. Aber der sollte spielen, weil er der bessere Torwart ist, nicht weil er Captain ist.
Neuer ist von den dreien auch der bessere Torhüter, in meinen Augen.
Aber
Neuer ist einfach...
Ja,
Neuer
ist ein Turniertorhüter. Aber es geht ja gar nicht um Neuer. Also meine Meinung ist, Kevin Trapp sollte die Nummer 1 sein, falls Neuer ausfällt. Es wird aber wahrscheinlich Marc-André Ter Stegen sein. Denke ich.
Also irgendwie, ich glaube, dass wir auch da wieder so ein bisschen einen verzerrten Blick drauf haben, weil natürlich eben mit Kevin Trapp als Deutschen... oder als Deutschen heute in der Bundesliga wir auch den mehr in Action sehen.
Ja, das stimmt. Und ich muss auch gestehen, ich bin da jetzt nicht so objektiv, weil ich einen unverständlichen Hass auf den FC Barcelona habe. So, und die Tatsache, würde das Ding bei Juventus oder bei Chelsea spielen?
Kein Verein bietet weniger Angriffsfläche, ihn nicht zu mögen, als Barcelona.
Doch, auf jeden Fall.
Warum?
Ich mag Barcelona nicht. Das ist jetzt weiter ausgehoben, ich erkläre es euch ganz kurz so zusammengefasst. Die ganzen Reporter, die Sport in Ecuador und in Peru von ESPN reportet haben, sind Argentinier. Viele sind Argentinier. Und dadurch, dass Messi in meiner Kindheit halt bei Barcelona gespielt hat, war Barcelona das Nonplusultra. So egal, also Barcelona hat 2-0 gegen irgendjemand gewonnen und dann hieß es, wow, Barcelona, die crazyste Mannschaft aller Zeiten. Und irgendwann mal hat sich halt Barcelona so für mich unsympathisch gemacht. Deswegen mag ich Barcelona nicht. Ja.
Ja, also, es ist eine hitzige, es ist eine schwierige Debatte, es ist ein interessantes Gedankenspiel tatsächlich, wen würde man, falls was in Frage kämen würde. Das ist irgendwie aber auch dann immer viel hätte, wenn und aber. Also,
ich bin, also man muss vielleicht
auch. Wie Neuer gerade schon gesagt hat, wenn Neuer fit wird, spielt er eh.
Und ich denke auch, Neuer wird alles darum geben, fit zu werden, weil es halt seine letzte WM ist.
Ich meine, wir müssen auch einfach mal festhalten, wie gut wir es haben in Deutschland, dass wir drei Nummer 1 haben.
Ja.
So, also wir haben drei
Torproblem hatte Deutschland echt schon also lange.
Doch, nicht mehr. Es gab eine Zeit, dann wir ein Torproblem, als René Adler so ein bisschen da unsicher
war. Ja, so 2009, ne? 2010, nach
Lehmann und vor Neuer. Genau, das war die Zeit, wo Lehmann halt eben weg war und dann aber Neuer auch noch nicht so richtig da. Und
wie,
dann,
René Adler wäre bei der ja, 2010 Nummer 1 gewesen, hätte sich die Rippen verletzt.
Also ich glaube, man kann da auch jetzt eben nicht
nach Torwart. Aber auch per se jetzt nicht so ein schlechter Torwart.
René Adler?
Ja. Aber da gibt es Schlimmere.
Aber nicht auf dem Niveau von Kahn, Neuer, Lehmann.
Nee, die Frage wäre doch gewesen, wenn Adler gespielt hätte 2010, hätte er dann vielleicht auch diese Entwicklung genommen, die das Neuer stimmt. genommen hätte.
Wir waren beide neu, recht jung.
Nee, möglicherweise hätte er auch ein Basisturnier gespielt, das hätte ihm Selbstvertrauen gebracht, war dem nicht so.
Aber dann hätte er ähnlich wie Neuer relativ schnell, wo war der zu dem Zeitpunkt? Bei Leverkusen.
Bei Leverkusen, ja.
Ja,
und ja genau. Ach, zu Hamburg, für den ging es dann ziemlich schnell bergab.
Ja, also hat vielleicht auch, also vielleicht war er auch nicht der Torwart. Also er wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht der Torwart des Jahrzehnts geworden, wie es jetzt Neuer ist. Also ich meine, der war der Torwart der Jahrzehnts.
Aber wie man das sagt, viel hätte, wenn und aber. Also, um abzuschließen.
Ich möchte aber zu dem Thema noch eine These stellen.
Ja, komm,
gib. These, oh, die ist jetzt aber wirklich auch eine kühne These. Wenn Alex Nübel. Eine
Mal-These. Oh.
Wenn Alex Nübel bei Schalke geblieben wäre,
ja.
Wäre jetzt die Nummer 2.
An der Stelle muss ich mich als Bayern-Fan auch entschuldigen, auch wenn ich nichts dafür kann. Das war der unnötigste Transfer aller Zeiten. So wie das Jan Schlau.
Das versteht niemand. Bis heute nicht.
Niemand.
Da war
Jan Fiete Arp, die drei.
Genau. Über Jan Fiete Arp.
Die drei sind auf jeden Fall.
Schlaraff, Arp und Nübel. What?
Das ist so traurig, weil ab diesem Wechsel von Nübel zu Bayern hatte Schalke auch einfach kein Tor mehr. Es war einfach nur noch Gülle im Tor.
Ja.
Das heißt, also Alex Nübel, viel Spaß. Wo treibt er in Monaco?
Ja,
viel Spaß dabei. Das ist
schon tragisch, gell?
Verschwendetes Fußballtalent, sehr schade.
Selber schuld.
Ist man da selber schuld? Ich weiß es nicht.
Es war jetzt
eine Zeit, nicht wechseln müssen.
Aber so Neuer war gerade in der Zeit, wo Nübel zu Bayern gewechselt ist, war ja Neuer nicht so stark, wie man das von Neuer gewöhnt ist. Er war viel verletzt und deswegen dachten ja einige, okay, Neuer tritt wahrscheinlich in ein, zwei Jahren zurück und dann ist Nübel die
absolute Nummer 1. Es wurde immer klar kommuniziert, dass Manuel Neuer, solange er fit ist, die Nummer 1 sein wird und auch darum kämpfen wird. Und wenn ein Welttorhüter wie Manuel Neuer sagt, er kämpft darum, dann hast du einfach als kleiner Alex Nübel keine Chance.
Ja, aber das hat irgendwie der Berater von Alex Nübel irgendwie anders kommuniziert.
Ja, also da würde ich wirklich gerne die Hintergründe gerne wissen. Aber um die Frage jetzt abzuschließen, glaube ich, und wie immer, ne, wer wird Nummer 1? Wenn Neuer nicht fit ist, jetzt
nur? Ich wünsche mir Kevin Trapp.
Testing, eindeutig.
Ich sage auch Trapp, aber das ist einfach
auch ich mir.
Perspektiv. Ach, sehe ich ein. Er würde der Sexiness auf jeden Fall gut tun, der Mannschaft.
Trapp ist abartig. Ehepaar des Jahres da.
Crazy. Nächstes Thema, weiter geht's. Wir hatten die Woche auch internationalen Fußball, wie vorhin schon angesprochen. Es geht ja die Wochen aufgrund der unsagbaren Winter-WM ziemlich ab. Also wir haben viele englische Wochen.
Wir happy als Fußballfans. Ja. Das ist schon geil.
Ja, die Spieler, die ihre Knochen hinhalten, sind nicht so happy.
Genug.
Also viele englische Wochen. Wir hatten diese Woche Champions League, wir hatten Europa League, wir hatten Conference League.
DFB-Pokal hat, wenn...
Nee,
DFB-Pokal war das schon, als ihr die erste aufgenommen habt?
Letzte Woche...
Weiß ich gar nicht.
Ist auch egal. War letzte Woche, weil dann hat Schalke den Trainer rausgeschmissen danach.
Oh, time to rise.
Ja, time to rise jetzt. Genau, wir hatten Europa League, Champions League. Habt ihr irgendwas zu Champions League? Ich muss ehrlich sagen, war nicht so drin.
Also ich denke, Champions League wird nächste Woche, also die jetzt kommt, richtig krass. Das
ist quasi ein Teaser.
Ja, das ist ein Teaser, weil ich weiß nicht, welche Gruppe es ist, aber die Gruppe, in der Frankfurt, Marseille, Sporting Lisbon und Tottenham sind, können alle vier noch durchkommen.
Ja, das ist gut.
Das ist echt crazy. Ansonsten, ich glaube, Leverkusen und Atletico kämpfen auch noch um das Überleben in der Europa League.
Ja.
Das war crazy aus der Champions League.
Fun Fact mit den spanischen Mannschaften.
Achso, es sind von vier spanischen Mannschaften drei rausgeflogen.
Welche ist die einzige, die noch im Start ist?
Real Madrid.
Stimmt, Leute.
Ja. Real Madrid.
Das ist vielleicht auch, ist das auch eine spannende Frage irgendwann mal, ist das der Abstieg des spanischen Fußballs? Können wir auch mal diskutieren.
An der Stelle, liebe Grüße an unseren Partner-Podcast ins B, einfach mal lupen. Toni Felix. schön, dass ihr auf unseren Spuren seid.
Ja.
also tatsächlich hätte ich eigentlich auch eine interessante These. Ich war nicht drin, bin auch nicht wirklich drin im Conference League Game. Interessiert mich auch einfach nicht. Ich habe auch so, wenn man selber nicht, also sein Verein nicht in der Conference League oder in der Europa League ist, dann interessiert einen das auch einfach nicht so wirklich. Weil Champions League guckt man immer mal wieder so.
Ja.
Auch als neutraler Fan, aber Conference League und Euro League irgendwie nicht so wirklich. Und da stelle ich mir jetzt irgendwie so die Frage. Jetzt haben wir das die zweite Saison, das neue Konstrukt Conference League.
Mhm.
Habt ihr da eine Meinung dazu? Findet ihr das eine Bereicherung für den europäischen Fußball oder ist es einfach wirklich nochmal einen Wettbewerb, um ekelhaft mehr Geld zu verdienen.
Also ich meine, das ist ja klar.
Ja, wollte ich auch sagen.
Die Meinung ist offensichtlich. Ja, ja, ja. Die Beweggründe sind offensichtlich, ja, ja. Aber findet ihr es jetzt eine Bereicherung?
Ja, eigentlich schon. Also ich denke, es ist eine Bereicherung für kleinere Mannschaften, die niemals die Chance hätten, auf einer internationalen Bühne zu spielen.
Aber dann gehören sie da halt auch einfach nicht hin.
Aber es ist doch auch mal cool, wenn du als Mannschaft, die normalerweise nicht diesen internationalen Wettbewerb erfährst, mal die Möglichkeit hast, das zu tun. Wie, du, ja, wie wir gerade gesagt haben, der Grund war, ist nur Geld. Also es hat niemand gesagt, so, wie heißt der UEFA-Präsident? Dings.
Severin.
Genau, Severin, der hat damals auch gesagt, dass ich glaube 2018.
Oh, das wäre jetzt richtig awkward gewesen.
Das wäre dieser der Kritikpunkt da.
Ich glaube 2018 wurde es ja irgendwie verkündet, dass es gemacht wird. Und hat auch gesagt, so hey, wir machen das vor dem Hintergrund, dass halt die Mannschaften aus den starken Ligen, die vielleicht kein so starkes Jahr hatten, immer noch die Möglichkeit haben, international zu spielen. Und die starken Mannschaften aus Ligen, die jetzt nicht so bekannt sind, mal die Möglichkeit haben, international mitzuagieren.
Okay, sag mir eine Mannschaft, die bisher nicht Europa League, Champions League gespielt hat, an der du dich jetzt ergötzt. Am Donnerstagabend den Fußball anzuschauen.
Ja, niemand.
Wenn mir eine Mannschaft.
Nobody.
Ja, eben.
Aber schau dir mal, das Halbfinale, warte, das muss ich jetzt kurz recherchieren, denn bevor ich da Halbwissel raushaue. Das Halbfinale letztes Jahr von der Conference League war interessanter als das Halbfinale von der Europa League.
Ja, und am Ende hat auch AS Rom gewonnen, also auch ein großer europäischer Verein, aber irgendwie ist es doch so random, weil früher hat man doch schon immer die Euro League belächelt, weil eigentlich nur die Champions League zählt und die Euro League war irgendwie auch so halb egal. Mhm. Und jetzt...
Sag es nicht, die armen Barca-Fans, die uns
wie sollen sich denn da die Conference-League-Mannschaften...
Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter greifen. Also wenn wir jetzt diese letzte Saison anschauen, da haben alle drei Pokale, da muss man Glück für die UEFA sagen, ihren Reiz gehabt. Ne? Wir hatten Liverpool-Madrid, wir hatten Frankfurt-Rangers und wir hatten noch Rom gegen Feyenoord. Ja. Das heißt, sechs Länder waren auch vertreten. Also aus jedem großen europäischen Liga...
Ja.
Nicht jede große, sechs verschiedene Länder haben gespielt. Das heißt also, diese Finale
war schon
hatten jeder ihren Reiz und auch jede Fanbase hat das auch sehr gefeiert. Ne? Wir erinnern uns
auch an die Finale. Es war eine sehr europäische Bewegung dadurch.
Genau.
Und nur ganz kurz, so das Halbfinale von der Conference League letztes Jahr war schon interessant und vor allem für eine Mannschaft, die ich jetzt gleich nennen werde, die ich glaube ich in der Europa League oder in der Champions League noch nie so weit kommen würde. Leicester City gegen AS Rom. Leicester wird in der Champions League nie ins Halbfinale kommen.
Ja, aber wir sehen
und Feyenoord gegen Olympique Marseille.
Wir sehen aber auch diese Saison, dass sie zu Recht eben nicht
aber kommen. Nochmal, also egal, ob sie jetzt zu Recht hat sind oder nicht, also ich finde, das Argument zieht schon, dass man sagt, dass weniger starke Teams durchaus mal in eine europäische Liga dürfen. Und das hat ja auch was einen monetären Ansatz, einen monetären Grund. Und ich finde, gerade eben, es hat ja gezeigt, dass wenn normal große Teams oder vielleicht Teams wie jetzt AS Rom, die eine große Fanbase haben, aus einer großen Stadt kommen, aber vielleicht einfach nicht die Mittel haben oder einfach nicht gerade so gut sind, trotzdem, ne, die können sich trotzdem präsentieren und die haben es gefeiert, die haben die Nacht zum Tag gemacht nach diesem Finale und es war wirklich also was Besonderes. Und ich finde, damit hat schon diese Conference League auch ihren Sinn und ihren Zweck bewiesen.
Ja.
Also ob das jetzt eine Geldtreibmaschine ist von der UEFA, das ist einmal dahintergestellt.
Das ist obvious.
Aber es ist für mich auf jeden Fall ein Wettbewerb, wo eben auch durchaus seine Berechtigung hat.
Also
zumindest, wenn man jetzt diese letzte Saison nimmt als Beispiel, als Benchmark.
Ich denke jetzt als neutraler Fußballfan, um deinen Gedanken ein bisschen weiterzuführen, weil natürlich gucke ich mir nicht Runde der letzten 8 Conference League, der letzten 16 Conference League Victoria's Secret gegen Transylvania FC, gucke ich mir natürlich nicht an. Aber ich freue mich dann, wenn eine Mannschaft wie zum Beispiel AS Rom oder Leicester City, die schon Namen im europäischen Fußball sind, so weit kommen und diesen internationalen Ruhm erfahren können. Junge, ganz kurz, wir schauen hier parallel Gladbach gegen Union und ich habe halt auf Gladbach...
Kann ich live in den Kommentaren einsteigen.
Ich habe auf Gladbach getippt und es ist sehr knapp. Also wenn ihr auch gerade guckt, was ein tolles Spiel.
Es war ein tolles Spiel. Das war nicht dumm.
Ah, sorry, es war ein tolles Spiel.
Die Leute hören es doch nicht jetzt live.
Ja.
Vielleicht bald.
Bald, schauen wir mal.
Vielleicht gibt es mal ein Live-Special.
Wir haben ja gesagt, wenn wir 100 Leute knacken, also Follower auf Instagram, machen wir...
Ja, eben Follower auf Instagram, weil wir wissen ja, also wir dürfen ja leider nicht sagen, wie viele Hörerinnen wir hatten.
Aber es war eine gute Zahl.
Also wir sind erschlagen von den Klicks, wirklich. Also wir haben teilweise die...
Können nicht mehr abgebildet werden.
Wir haben teilweise die Server von Soundcloud lahmgelegt. Also irgendwo in der Wüste dampft gerade so ein Server.
Aber ich finde nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, ich finde es wirklich ein spannendes Thema und auch da gibt es natürlich nicht die wahre Antwort. Man muss das auch beobachten und ich finde es auch gerade zum Thema Euroleague, das sieht man ja auch bei mir als Freiburg-Fan, das ist schon was Besonderes, Europapokal. Ne, also das hat was. Und das macht schon auch Spaß. Und diese Bühne und das ist schon was Besonderes.
Verstehe ich
und
komplett.
Und klar, ja. Natürlich ist es jetzt nicht, natürlich schaut sich hier nicht jeder die Gruppenspiele an, aber den Reiz des internationalen Fußballs, er ist auf jeden Fall überstrapaziert worden von der UEFA, aber der Reiz des internationalen Fußballs, ich glaube, dass der nicht so klein geblieben ist.
Ja, denke ich auch.
Dass er auch nicht Schaden davon tragen wird durch einen neuen
Wettbewerb. War es nicht Max Kruse, der irgendwie mal gesagt hat, er hat überhaupt keinen Bock auf diese Conference League und hat dann in seinem letzten Spiel Union Berlin in die Conference League geschossen?
Max Kruse hat gesagt, er möchte auf gar keinen Fall in der Conference League spielen und hat dann im letzten Spieltag einen Kopfball in der letzten Minute Union noch in die Conference League
geschossen. Aber guck, für Union, ich glaube, wenn Union-Fan oder irgendjemand von Union jetzt hier hätten, die Person wird sagen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wird sagen, dass es cool war.
Möglicherweise. Weiß ich aber auch gar nicht. Es sind auch viele, die dann sagen, nee, eben nicht, weil wir haben eben als kleiner Verein nicht die Kadertiefe, um die Dreifachbelastung
mittlerweile schon.
Mittlerweile sind sie auch kein Conference-League-Verein mehr, sondern dann auch ein
Champions-League-Verein. Das, was Brian sagt, ich glaube, das ist ganz cool. Durch diesen internationalen Wettbewerb machst du ja so kleinere Mannschaften attraktiver für Spieler, die jetzt vielleicht irgendwo hinwechseln wollen.
Ja. Also ich glaube, gerade eben für Vereine wie Freiburg und Union ist solche Wettbewerbe bieten die Chance, sich zu präsentieren auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch noch irgendwo eine Einnahmequelle zu gewinnen. So ganz einfach. Das ist
mich würde da also tatsächlich mal die Meinung von so einem Sportdirektor oder so interessieren, ob da wirklich... Ja. Ob da die positiven Effekte den negativen überwiegen.
Also was sind die negative?
Die Kadertiefe? Also du hast halt einen Spielerverschleiß. Es kostet halt auch Geld. Also es ist ja auch für dich Aufwand einfach.
Es ist umweltschädlich? Du fliegst rum?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Sportdirektor von Union interessiert.
Ja,
also es sind einfach schon so Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Ding ist dann. Also
meinst du, wir, mit dieser Kraft, die wir jetzt als Podcast erlangt haben, mal bei Union anklopfen können und die fragen. Ich schreibe denen mal auf Instagram.
Falls ihr zuhört, also ich bin mir sicher, ein paar Union-Stars hören wir auf jeden Fall zu.
Ja.
Vielleicht, ihr könnt euch ja bei uns melden. Wir wollten noch über einen brisanten Tweet von letzter Woche sprechen. Und zwar hat Toni Kroos, wir haben dich vorher schon erwähnt, hat auf getwittert, Fede Valverde Top 3 in the world right now. Fede Valverde hat darauf sogar geantwortet. Hannes, bitte übersetzen.
Er hat auf Spanisch geschrieben, Tengo el mejor maestro, was heißt, ich habe den besten Lehrer, den besten Meister.
Ja, tatsächlich hat Toni Kroos in seinem eigenen Podcast selber darüber erzählt, dass er so ein bisschen Meister-Lehrling-Beziehungen zu Valverde aufgebaut hat. Er ist ein großer Fan von ihm. Er sieht, glaube ich, auch seinen eigenen Spielstil ein bisschen in Valverde. Und auf jeden Fall ist es eine interessante These. Ich glaube, wir stimmen dem Ganzen nicht so wirklich überein, ob Fede Valverde tatsächlich zu den Top 3 Spielern der Welt momentan gehört. Aber dazu das schnelle Gedankenexperiment. Eure Top 3 Spieler in der Welt jetzt gerade?
Haaland, Musiala.
Top 3 Spieler, Top 3 Spieler Musiala für. Dazu, jetzt in dem Moment.
Okay, okay.
Haaland, Musiala und auf Platz 3 Kevin De Bruyne.
Okay, stark.
Da steige ich direkt mit ein, weil ich bin nämlich auch bei De Bruyne. Ich bin auf jeden Fall auch bei Haaland. Haben zwei City-Spieler und ich muss sagen, bei der Nummer 3, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Aber vielleicht auch tatsächlich Benzema.
Okay, stark. Auch wenn es mich schmerzt, muss ich gerade zu den 3 besten Spielern der Welt Lionel Messi dazu zählen. Wenn man sich die Stats von ihm gerade bei PSG anschaut und wie er die Saison es schafft, mit Neymar und Mbappé, hauptsächlich mit Neymar zu harmonieren, muss ich auf jeden Fall Lionel Messi dazu zählen. Haaland kann man nicht ignorieren aufgrund der überragenden Torquote, die er gerade besitzt.
Zwei Spiele, keine Tore geschossen, also formtief.
Aber nee, der hat zitzen Boden geschossen, also ist jetzt, nee, also auf jeden Fall Messi, Haaland und Nummer 3 momentan auf der Welt, boah. Ich bin zwar Bayern-Fan, ich liebe Musiala, aber ich würde Musiala nicht dazu packen. Bellingham spielt auch gerade momentan sehr stark, würde ich aber auch nicht da reinpacken. De Bruyne spielt überragend, Harry Kane, nein. Messi, Haaland
und der dritte ist echt schwierig. Max Meyer. Du hast es vorher gesagt, überragende Stats bei Luzern.
Der hat übertriebene Stats bei Luzern. Nee, aber Nummer 3, aufgrund der Statisten, also aufgrund der Zahlen, die er gerade aufweist, Mbappé.
Okay,
ja. Stark 17 Tore schon wieder geschossen.
Ja, nee,
aber nur 4 Vorlagen.
Mbappé ist
die anderen zweistellig.
Unfassbar unsympathischer Spieler.
Es gibt doch die interessante Beziehung zwischen Neymar, Messi und Mbappé, dass Mbappé sehr viele Torvorlagen von Neymar und Messi erhält, aber Mbappé kaum, beziehungsweise bis gar nicht, glaube ich, den anderen beiden das auflegt. Also da gibt es ja aber auch schon die ersten kritischen Gespräche, ob da ein Wechsel nicht im Raum steht. Aber wo soll er denn hin?
Also, Madrid. Madrid ist die einzige Mannschaft in meinen Augen, wo ein Spieler so den absoluten glorreichen Status erreichen kann. Denn auch wenn man nicht großer Madrid-Fan ist, Madrid ist irgendwie die größte Mannschaft der Welt. Habe ich das Gefühl.
Ja.
Und geschichtlich gesehen ist es auch so. Ja, die Königlichen so. Boah, Junge, ist das ein geiles Spiel? War das ein geiles Spiel? Ja. Okay, nee, nochmal kurz darauf zurückzukommen. Messi, Mbappé, Haaland sind meine Top 3.
Ja, ich glaube, ich glaube
eben. Haaland sind wir uns alle einig, aber ja, das macht ja auch Sinn.
Es macht auch Sinn und es ist auch
ein für sich.
Ja.
Man muss einfach, finde ich, dazu sagen, deshalb war ich auch nicht so ein Fan von dieser Kategorie im Moment, dass eben Spiele zu vergleichen, die nicht auf der gleichen Position sind, immer sehr schwierig ist.
Ja gut, aber wir vergleichen ja immer Spieler, die nicht auf der gleichen Position sind. Das hatten wir letzte Woche auch schon bei allen diesen
Awards, die
vergeben werden. Da wird es ja auch gäbe es einen Abwehrspieler, der momentan überragend spielt, hätte ich ihn natürlich auch mit einbeziehen.
Das merkt man halt nicht so sehr, ne?
Yoshida.
Upamecano. Den Joke haben wir heute gebracht. Wenn Ushida und Upamecano Fort Knox Sicherheitskräfte wären, wäre Fort Knox schon ausgeraubt. Ja.
Also, nee, aber mir fällt jetzt gerade auch nicht so ein Verteidiger. Ich habe auch wirklich gerade überlegt, weil ich auch nicht drei Offensivspieler nennen wollte. Mir fällt aber auch kein Verteidiger ein, der irgendwie
gerade. Es ist gerade keiner überragend. Als Verteidiger hat man schwieriger, Noah, da muss ich dir zustimmen, dass man irgendwie zu dieser übertriebenen
Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck.
Ah. Ja. Nein, so aber nee, alle aber auch Emre nicht Can. So. Emre Can. Diskussion von andermal.
Ja, also tatsächlich wollte ich jetzt gerade eben noch, weil wir gerade auch Max Meyer als einen der Top 3 Spieler der Zeit genannt haben, aufgreifen, wie vorhin schon erwähnt, Max Meyer, diese Woche mein Player of the Week. Jetzt natürlich auch noch die Abschlusskategorie, wie jede Woche. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das natürlich schon lang. Wir haben unsere Kategorie jede Woche. Jeder bringt einen Spieler mit, ja, den er einfach nur präsentieren will, vorstellen, warum auch immer, wenn er witzig war, wenn er gut war, wenn er was Besonderes geleistet hat. Wenn er für euch einfach nur besonders ist. Bei mir ist es Max Meyer, sagt schon alles aus. Ein Weltklasse-Spieler bei einem Weltklasse-Verein, FC Luzern. Wie sieht's denn bei euch aus, Noah? Wen hast du uns
mitgebracht? Ich habe einen euch Spieler mitgebracht, wo ich auch mal wieder auf Twitter gestoßen bin. Es gibt nämlich einen ganz coolen Twitter-Account, der so einmal wöchentlich.
Tor für Union. Tatsächlich. Hannes Wettschein ist mal wieder geplatzt. Nur für alle die das Spiel jetzt gerade noch nachholen schauen.
Ja.
Noah, du hast uns jemanden mitgebracht, sorry.
Ich fand es einfach nur interessant. Es gibt so einen Twitter-Account, der immer wieder so irgendwie alte Schnipsel von der Bundesliga so 2000 bis 2010 postet. Und da war ein Video, wo Mainz unter Tuchel zum ersten Mal bei Bayern gespielt hat. Also Tuchel 2010, glaube ich, war das noch. Louis Verhaal war der Trainer damals. Und Mainz hat ja Bayern damals abgezockt.
2-1.
2-1. Ja. Und da hat ein Spieler ein Hackentor gemacht. Auch übel geiles
Tor. Kann er raten, wer?
Ihr dürft raten, wer es war.
Stürmer von Mainz.
Ungarer. Stürmer, nein, nicht der.
Okay,
nicht sondern ein anderer Spieler, der auch mit I endet. Und der auch dann danach so eine gewisse... viele Stationen hat er in der Bundesliga.
Du musst uns ein bisschen Tipps geben,
wo kommt der her? Der kommt, also er hat ausländischer Name, ne? Deutsch-Tunesier. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auf dem Schirm habt, aber ich fand einfach, der hat damals das Hackentor gemacht und der war damals tatsächlich ziemlich gut.
Nee, weiß nicht. Ich kann mich ans Tor
erinnern. Der Name ist Sammy Alagui.
Alagui.
Und irgendwie,
Den hatte ich heute mitgebracht. Der war doch zu der Zeit bei Mainz Erster. Die waren so 8 oder 9 Spieltage Erster.
Die waren richtig gut damals. Ja. Der hat bei Mainz 47 Spiele gemacht, hat 12, 14 Tore geschossen. Und er war ja dafür noch bei Greuther Fürth zum Beispiel, später dann bei Hertha BSC, bei St. Pauli.
Riesenstation.
Was für ein Name.
Ja, irgendwie. Und ich finde, der hat eben damals auch für dieses neue, frische Mainz gestanden. Damals eine unglaubliche Phase der Mainzer. Und eben, das ist mein Spieler die Woche.
Okay. Bei mir ist es bei mir ist es recht simpel. Ein großartiger Spieler hat diese Woche seine Karriere beendet, also offiziell. Und es war natürlich auch ein prägender Spieler in meiner Kindheits-Bayern-Phase. Frank Ribéry.
Verständlich.
Nicht von allen geliebt. Ein paar Skandälchen hier und da.
Kann er ganz aber, viele Goldsteaks essen.
Genau, er kann viel Goldsteaks. Aber als Spieler, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass der Typ einfach überragend war. Und hat der Bundesliga... Oh, Junge! Hat der Bundesliga auch... Ja, sorry. Da war gerade eine Torschance von Union.
Unfassbar scheiße, wenn man parallel zu dem Podcast ein Spiel schaut und das einfach dann nicht kommentiert oder nichts dazu sagt. Das ist richtig dumm.
Ja, so, aber so, ich denke, als Spieler waren wir uns einig, so Frank Ribéry war krass und Noahs Worte ein bisschen zu kopieren, der hat der Bundesliga ein bisschen Glanz und Glamour vergeben, denke ich zumindest. 2013 hätte er einen Ballon d'Or gewinnen sollen, ja oder nein? Ewige Diskussion, aber auf jeden Fall. Zu seiner Zeit einer der besten Spieler der Welt, einer der besten Flügelzangen aller Zeiten mit Robben, Robberie aufgestellt und deswegen ist das mein Spieler der Woche.
Crazy. Geil. Also an der Stelle auch nochmal von uns im Namen der Dreierkette VBH, lieber Frank, dir eine schöne Rente. Genieß die Zeit. Ich weiß, jetzt hast du viel Zeit, uns anzuhören. Also wir wissen aber, du bist ja eh schon am Start.
Ja.
Ja, ich finde, das war eigentlich eine gute Runde.
Es hat Spaß gemacht. Es hat mega Bock gemacht.
Ja, ja. Ein gutes Schlusswort dafür.
Ich finde es auch cool, dass wir uns wieder... Es war das erste Mal, seitdem wir alle hier in Berlin wohnen, dass wir uns eine Woche zu dritt nicht gesehen haben.
Ja, ist unglaublich. Also wir hatten wirklich viel zu besprechen. Wir mussten so ein bisschen zügeln, dass wir jetzt nicht jedes Thema anreißen und alles durchrasen.
Ja.
Falls ihr Kritik habt, falls ihr Fragen habt, falls ihr Wünsche habt, meldet euch jederzeit gerne bei Hannes über den Insta-Account. Wir nehmen alles gerne an. Wir freuen uns über jeden von euch, der uns anhört. Und
auch über jede.
Und über jede. Und ganz wichtig zu sagen ist natürlich auch noch, mit unserer unfassbaren Reichweite können wir natürlich auch Werbung schalten.
Ja.
Falls ihr da draußen ein Produkt habt, ihr habt eine Idee, ihr habt ein Unternehmen, das ihr bewerben wollt, meldet euch. Wir machen hier gerne Werbung für euch.
Noch kostenlos.
Noch
kostenlos.
Nicht ganz.
Nicht ganz. Also
nicht ganz.
Kastenbier ist drin.
Kastenbier ist drin. Kastenötti.
Kastenöl.
Ja klar.
Aber noch kostenlos. Nee. Aber ansonsten haben wir noch irgendwelche Schlussworte, irgendwas, was wir verkünden wollen.
Ich habe nichts zu sagen.
Ich auch nicht.
Ich? Doch, ich will mich bei euch bedanken. Das war so nice.
Ich mich auch. Ich möchte mich auch mal bedanken für euch.
Ja, also wir wünschen euch und ich wünsche euch natürlich nur das Beste. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Eure Dreierkette
VBH.